Film gedacht.
Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Film gedacht. Ihr kennt mich mittlerweile, mein Name ist Antje, und ihr kennt auch den Part gegenüber. Und der darf an dieser Stelle sich einmal selber vorstellen und unseren Leitspruch aussagen.
Hallo, ich bin Sydney. Und das hier ist Film gedacht. Film gedacht, so wie nachgedacht, nur mit Film.
Vielen Dank, jetzt wissen wieder alle, was Sache ist. Nachdem wir in den vergangenen zwei Folgen euch ja so ein wenig auf den trüben November eingestimmt haben, wenn man das denn überhaupt muss, weil der trübe November macht ja alles, um ja uns von alleine auf diese trübe Phase einzustimmen, wollen wir uns auch diese Woche Filmen widmen, die nur sehr bedingt dazu dienen, uns gute Laune zu bereiten. Aber ich finde, sie passen perfekt gerade in diese Stimmung. Und insbesondere einer von beiden erscheint auch dieser Tage, nicht wahr?
Ist sogar schon erschienen.
Oder ist gerade erschienen, genau. Stimmt, ich war heute bei Saturn und da lag er schon aus. Also heute am 18.11. ist The Nest vor kurzem erschienen. Von dem Regisseur von Martha Marcy May Merlin. Und wir wollen aber nicht nur über The Nest reden, auch wenn wir ihn euch, also wir können wir an dieser Stelle schon mal verraten, unglaublich doll ans Herz legen wollen. Ich hoffe sehr, dass wir hier genügend Werbung machen, um die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben, endgültig davon zu überzeugen, sich diesen famosen Film anzuschauen. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Bei mir wird er definitiv in den Jahrestop 10 landen.
Top 10? Auf jeden Fall in den Jahrestops.
Fein. Weißt du noch, ob der zweite Film, über den wir reden, ob der damals in deinen Jahrestops drin war?
Ja, bei mir war der ganz weit vorne in den Tops. Bei dir schnitt er ja beim ersten Mal gucken gar nicht gut ab. Das weiß ich noch. Es ist A Most Violent Year von J.C. Chandor.
Genau.
Unter anderem auch All is Lost.
Richtig.
Der Robert Redford allein auf einem Boot, das nicht besonders gut ist. Also das Boot ist nicht besonders gut, meine ich, und nicht den Film, um Missverständnissen vorzubeugen.
A Most Violent Year war einfach so gesehen kein Herzensfilm. Ich habe den respektiert, aber das ist ja, musst du zugeben, jetzt kein Film, bei dem man denkt, ja, hey, heute, ich möchte meiner Seele mal wieder was Gutes tun, draußen regnet es, ich kuschel mich in meine Wolldecke. A Most Violent Year, das ist ja nicht unbedingt das, was man als erstes mit dem verbindet.
Es ist ja jetzt nicht so, als würdest du in deinen Tops nur Filme, die dir gut tun, packen. Ich meine, du hast ja auch gerade The Nest erwähnt, der ja jetzt auch kein Film ist, nachdem man denkt, ah, die Welt ist schön. Und du hattest doch auch mal ganz weit vorne Foxcatcher, was ja auch alles andere als ein guter Laune-Film ist.
Da hast du recht, aber das waren alles Filme, so banal das jetzt klingt. Die hatten so eine Faszination, die mich sehr dringlich dazu gebracht hat, diese Filme nochmal gucken zu wollen. Und das hat A Most Violent Year nicht unbedingt. Den habe ich jetzt einmal gesehen. Ja, und dann habe ich ihn halt, glaube ich, auch gesehen. Beziehungsweise ich habe ihn jetzt zweimal gesehen, weil ich habe ihn nochmal geschaut, um mich auf den Podcast vorzubereiten. Jetzt wäre die Frage, warum haben wir uns denn diese beiden Filme zusammen ausgesucht? Weil es gibt ja, du hast gerade schon zum Beispiel Foxcatcher genannt, es gibt genug trübsinnige Filme auf dieser Welt, die sehr gut in den November gepasst hätten. Warum haben wir diese beiden Filme explizit ausgewählt? Was haben die beiden gemeinsam?
Die haben einerseits gemeinsam, sie spielen beide in den 80er Jahren und haben aber null zuckrige 80er Jahre Nostalgie an sich, was ja eine absolute Seltenheit ist. Also wenn etwas heutzutage rauskommt, mit heutzutage meine ich die mittleren 2010er Jahre bis halt heute, wenn etwas in den 80ern spielt, dann ist das immer, oh, die 80er. So toll. Und selbst Filme wie Wonder Woman 1984, der sich ja das Setting durchaus ausgesucht hat, um Kritik an Gier und Kapitalismus zu üben. Ästhetisch sagt auch dieser Film, boah, die 80er, die waren so toll. Und The Nest und A Most Violent Year hingegen, ja, die spielen halt in den 80ern, aber die finden da jetzt nichts besonders toll dran. Die spielen da halt, weil die Geschichte zu diesem Zeitpunkt eine besondere Aussagekraft hat. Dazu kommen wir dann später. Aber so Nostalgie und Verherrlichung und Romantisierung ist da ja null würde ich sagen.
Nee, absolut. Und ist übrigens ein interessantes Thema, das wir uns vielleicht mal für eine andere Folge aufheben können. Warum denn, jetzt ist es ja fast, ich sag fast, schon ein bisschen so wieder in so einem abflauenden Modus, aber warum war denn vor 2-3 Jahren diese, ja, späte 80er, auch frühe 90er Nostalgie irgendwie so modern, ein S-Remake, oder nehmen wir auch im Serienbereich Stranger Things. Ich habe da schon durchaus die ein oder andere Theorie. Ich hätte voll Bock, auch da mal drüber zu reden. Können wir uns ja für wann anders mal vornehmen. Und generell finde ich Nostalgie in Filmen ein sehr, gar nicht nur in Filmen inhaltlich, sondern auch in der Rezeption von Filmen ist, finde ich, ein sehr interessantes Thema. Also direkt in unser Dokument eintragen, dass wir da bei Gelegenheit auch mal drüber sprechen. Aber auch sonst sind das ja Filme, die abgesehen von dieser fehlenden Nostalgie, sondern und stattdessen diesem sehr kühlen Realismus, den diese Filme an den Tag legen, die haben ja auch ähnliche Themen. Und ich würde sagen, das Familiengefüge in beiden Filmen ist relativ ähnlich und auch die Motivation der einzelnen Figuren innerhalb des Films. Ich weiß nicht, wollen wir weiter in diesem Vergleich uns befinden oder wollen wir tatsächlich, ich würde sagen, wir fangen direkt mal mit der expliziten Besprechung eines Films an,
ja,
oder?
Ja, wir können ja jetzt erstmal für diejenigen, die entweder die Filme nicht gesehen haben oder sie gesehen haben, aber es ist ein bisschen was her, ganz kurz den Plot anreißen, jeweils.
Gute Idee. Genau. Welchen möchtest du nehmen?
Ich mache A Most Volunteer und du machst The Nest.
Alles klar, dann fang gerne an, weil A Most Volunteer ist ja älter.
Ja, der ist von 2014 mittlerweile. Was heißt mittlerweile? Er war immer von 2014. Aber mittlerweile sagt man 2014 auch schon mit so einem, boah, so lange ist es her. Es geht um das Jahr 1981 und der Titel ist nicht zufällig gewählt. Denn es ist A Most Volunteer sozusagen in der Geschichte von New York. Damals war es das Jahr mit der erdrückendsten Kriminalitätsstatistik. Aber was man damals nicht wusste, es sollte noch Schlimmeres kommen. Und es geht vor allem um Abel Morales, gespielt von Oscar Isaac. Ein, ja, nicht mehr ganz Newcomer im Heizölgeschäft. Er ist sozusagen gerade auf der Schwelle, was Wichtigeres, was Größeres zu werden. Und deswegen braucht er dringend ein Darlehen, um sich ein größeres Gelände zu besorgen. Aber ausgerechnet jetzt, wo er in der Phase ist, dieses Darlehen zu bekommen und schon in der Verhandlungsphase ist um dieses Gelände, hat er quasi, wir greifen zurück, 2 Wochen, also sozusagen eine Hiobswoche. Dauernd geht irgendwas schief, seine Fahrer werden überfallen und deswegen bekommt er Druck von den Fahrern, wir müssen uns verteidigen können, aber wenn wir jetzt auch noch Waffen haben, dann sehen wir unseriös aus, also könnten wir Ärger mit der Staatsanwaltschaft kriegen und dann wiederum Ärger mit der Bank, weil man will Leuten, die aussehen wie Verbrecher, kein Darlehen geben. Und die ganze spannende Frage ist halt während des Films, wird Abel Morales an seinen Moral Vorstellungen festhalten oder lässt er sich von seiner nicht ganz so seriösen Frau Jessica Chastain verführen, einfach etwas härter und krimineller durchzugreifen.
Glaubst du, ist es ein Zufall, dass die Figur von Oscar Isaac Morales heißt mit Nachnamen?
Das ist überhaupt kein Zufall. Also auch Abel als Vorname, es ist ja Abel ausgesprochen. Mhm. Also quasi im Film geht es ja die ganze Zeit darum, seine Dilemmata, seinen inneren Zwickmühlen, seine gedanklichen Zwickmühlen sind ja einerseits, ich will beweisen, was ich kann, also wozu er Abel ist, ne? Und halt wie halte ich mich an meine moralischen Vorstellungen? Sind meine moralischen Vorstellungen die richtigen? Also das ist schon eigentlich ziemlich auf die Nase. Dafür, dass der Film sonst sehr subtil ist, ist der Name eigentlich schon eher Brechstange.
Wobei man Abel natürlich auch auf Cain und Abel beziehen könnte, ne?
War auch mein erster Gedanke beim Rewatch. Aber das liegt, glaube ich, daran, dass wir durch Hiob sehr alttestamentarisch, wie heißt's? Tora.
Ja.
Gedanklich waren. Und ich glaube, es geht mehr um Abel im Sinne von to be able.
Ja, stehe. Dann fange ich jetzt mal an oder gebe ich einen kurzen Abriss über The Nest, der ja bekanntermaßen von Sean Durkin inszeniert ist. Sein zweiter Film, soweit ich weiß, nach Martha, Marcy, May, Marlene. Hier an dieser Stelle ein wirklich kurzer Hinweis. Großartiger Film, sollte man sich auch ganz dringend mal angucken. Ich denke, da stimmst du mir zu.
Yep. Mit einer Elizabeth Olsen, bevor sie Marvel Superstar war.
Exakt. Und da gibt Sean Durkin auch bereits einen Einblick darin, dass er eine, ich nenne es mal, sehr außergewöhnliche Form von Drama, Horror macht. Da kommen wir ja gleich noch zu, dass da durchaus inszenatorische Horror-Einflüsse reinzulesen sind, obwohl es ganz klassisch erzählte Dramen eigentlich sind. Im Zentrum der Geschichte steht Rory, gespielt von Jude Law. Und ja, er war lange Zeit Rohstoffmakler und hat sich dann so ein bisschen als Arbeitskraft in der Finanzbranche halt auch wirklich hervorgetan durch Prognosen und so weiter und strebt jetzt nach Höherem und reist von New York beziehungsweise von einem Vorort nach New York zusammen mit seiner Familie, mit seiner Frau Allison, gespielt von Carrie Coon, und mit seinen beiden Kindern Una und Charlie reist er nach England. Ich weiß gar nicht, ob es eine genauere Bezeichnung gibt. Auf jeden Fall
in der Nähe von London. Also er wird in London arbeiten, wo jetzt genau das verwinkelte Gemäuer ist, in das sie ziehen, wird jetzt nicht genau benannt.
Es ist auf jeden Fall relativ abgelegen. Also nicht in der Innenstadt, sondern wir haben wirklich ein alt, ehrwürdiges Herrenhaus. Und das steht irgendwo.
Ja, irgendwo so in Surrey.
Genau, das steht irgendwo mitten im Nirgendwo. Und der nächste Nachbar ist 100 Meter weiter weg, irgendein Landwirt. Also das ist schon sehr idyllisch alles. und ja, während Rory seiner Arbeit nachgeht, aber doch sich nach und nach abzeichnet, dass das, was er macht, schon eher Hochstaplerei ist und er auch anfängt, sich arg selbst zu überschätzen und auf etwas zu großem Fuß lebt dafür, wie er eigentlich lebt, fängt Allison an, sich als Pferdetrainerin zu verdingen. Das hat sie auch schon in ihrem ursprünglichen Zuhause gemacht. Und so nach und nach merkt man halt eben, diese Ehe zwischen den beiden bricht auseinander, weil die Vorstellungen für das eigene Leben andere werden. Das ist so ein bisschen der eine Plot, wie sich da die Ehe und die Familiensituation entwickelt, wo ja natürlich auch die Kinder drunter leiden. Aber es geht eben auch dabei darum, Rory dabei zu beobachten, wie er, wie soll man das nennen, wie er immer mehr hochstapelt, zumindest vor seinem Umfeld und sich nach und nach immer als etwas Besseres verkauft, als er ist, und wie er einer Gier hinterher hastet, die wiederum ihn antreibt. Das ist quasi so eine Art Teufelskreis, in dem er sich befindet, und er treibt seine eigene Gier an, die Gier treibt ihn an, und das belastet, das eine bedingt eben das andere. Das sind so die beiden Grundplots, würde ich sagen. Natürlich geht es in einem Nebenplot auch noch stark um die Entwicklung der Ehefrau, gespielt von Carrie Coon übrigens. Aber das, würde ich sagen, sind so die Hauptplots, die man in The Nest findet. Und da hat man dann auch schon gewisse Vergleiche auf recht oberflächlicher Ebene, die man zwischen The Nest und A Most Violent Year ziehen kann, meiner Ansicht nach.
Ja klar, also die 80er sind da nicht zufällig gewählt. Es geht wirklich in beiden Fällen so ein bisschen auch einfach darum, dass ja die 80er als so ein Jahrzehnt des der Expansion, des Umdenkens, dass die Menschen stärker konsumieren, der Deregulierung, also gerade The Nest spielt halt wirklich sozusagen im Umkreis dessen, dass Thatcher in Großbritannien den Markt sehr stark dereguliert hat und da so eine Art Goldgräberstimmung aufgekommen ist. Also es ist quasi so dieses, beide Filme haben an sich so diese ein Aufkeim einer neuen Gier. Und was ich halt interessant finde an beiden, da haben die halt auch so gut zusammengepasst, nicht nur, dass es halt 80er Jahre ohne Verherrlichung, ohne Nostalgie, ohne Romantisierung sind. Beide Filme suchen sich eigentlich ihren Zeitpunkt aus, statt halt, was viele Filme machen, die halt von Korruption oder so handeln. Gerne erzählt man ja, wir erzählen ein Hoch. Dann macht man so, Gier funktioniert und dann der Absturz. Oder wir setzen sogar wirklich mitten im Absturz ein. Und die beiden Filme sind ja eigentlich quasi so Stunde Null. So ein Motto, okay, hier entsteht eine neue Gier. Wir betrachten einen moralischen Verfall, und im Abspann geht's erst richtig los. Nicht unbedingt bei den Figuren, darüber können wir ja diskutieren, ob wir denken, dass beide Filme oder wenigstens einer von beiden Filmen gut für unsere Figuren endet. Aber quasi die Welt, in der sich die Figuren befinden, wird schlimmer im Abspann, würde ich sagen. Es ist quasi dieses, wir gehen den aktuellen wirtschaftlichen Problemen in unserer Welt nach und huch, hier ist eine Wurzel. Und das sind halt in beiden Fällen die 80er Jahre. Man kann natürlich sagen, klar, alles in der realen Welt hat auch immer noch eine Vorgeschichte. Irgendwo mussten ja die Schienen gelegt werden, damit wir als Welt bei dem Wendepunkt ankommen, den die 80er dargestellt haben. Aber dennoch, wenn man nicht immer zurück zu Adam und Eva will, sinnbildlich gesprochen, und sich ein bisschen stärker auf einen starken Startmoment beschränkt, kommen wir halt beim Thema Turbokapitalismus in den 80er Jahren an.
Ja, und was noch dazu kommt, ist auf der einen Seite, was du schon hast mit Turbokapitalismus gerade gesagt, in beiden Filmen, beide Filme handeln eigentlich von dem, was um die Figuren herum passiert. Aber immer wieder bekommen wir ja unter so einem Brennglas auch präsentiert, was das Umfeld mit den Figuren macht und wie sich beides gegenseitig bedingt. Es geht ja auch ein Stück weit darum, wie die Menschen diese wirtschaftlichen Entwicklungen auch unterstützen. Ja. Noch nicht mal aktiv im Sinne von befürworten, sondern wie sie einfach quasi ein Teil dieser Maschinerie werden. Sie werden selber zum Zahnrad dieser Maschine quasi. Und dann kommt ja noch hinzu, dass alle unterschiedlich damit umgehen. Also wir haben ja nicht umsonst Familien, beziehungsweise in A Most Violent Year beschränkt sich das Ganze ja vorwiegend auf das Ehepaar, in The Nest auch. Da haben die Kinder nur eine etwas größere Rolle, einfach weil sie auch älter sind. Aber die gehen ja beide ganz unterschiedlich damit um. Und ich finde es sehr interessant, dass in A Most Violent Year die Frau, gespielt von Jessica Chastain, eher die ist, die ein bisschen härter zur Sache geht und einen recht abgeklärten Blick auf das Ganze hat, während das ja in The Nest genau andersrum ist. Ja. Da ist es der Mann der Familie. Und trotzdem haben beide Figuren, Oscar Isaac auf der einen und Carrie Coon auf der anderen Seite, ihren ganz festen Platz in dieser Welt. Es gibt also in dem Film niemanden, der komplett unbeteiligt ist, außer natürlich die Kinder, aber die sind ja insofern beteiligt an der ganzen Sache, beziehungsweise in erster Linie bei The Nest, weil sie spielen ja in Most Violent Year eigentlich keine Rolle. Aber in The Nest sind sie ja quasi die Folgen des Ganzen durch ihre Eltern zu spüren bekommen. Also es ist relativ schwer, sich dieser wirtschaftlichen Entwicklung zu entziehen in beiden Filmen.
Ja, und beide Filme machen es sich wirklich nicht einfach, indem sie halt sagen, hier sind gierige Menschen. Und gut, Most Violent Year spielt ja halt, dadurch, dass es im Heizölgewerbe spielt, jetzt in einem kleineren Grad. Aber gerade bei The Nest könnte man es sich ja einfach machen und sagen, hier, guck mal, Jude Laws Figur Rory ist ja quasi eine prototypische Heuschrecke. Also inwiefern? Nicht das Tier, sondern Heuschrecke, wie sie vor ein paar Jahren in den Nachrichten waren. Also diese Hedgefonds, investier hier mal stark. Also quasi Wolf of London ist er ja so ein bisschen.
Ja, ist ein gutes Beispiel, ja.
Vom Job her. Und da könnte man es ja einfach machen, hier guck mal, mit seinen Taten wurden irgendwelche Dinge in die Gänge gesetzt. Aber nein, es ist halt, wie du sagst, wir sind zwar in beiden Filmen nah an diesen speziellen Figuren, dennoch wird sehr deutlich klar, die Gier liegt quasi in der Luft. Also ist ja jetzt nicht so, Rory hat schon wirklich stark in The Nest so einen Antrieb, ich will mehr, 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 mehr. Aber dadurch, wie Sean Durkin den Film inszeniert und die Figuren schreibt, merkt man, das ist nicht aus heiterem Himmel gefallen. Es ist eine Stimmung und er ist Teil davon und lässt sich auch antreiben. Und ähnlich ist es halt in Most Violent Year. Oscar Isaacs Figur Abel möchte zwar unbedingt eine größere Nummer werden im Erdölgeschäft, aber, und da könnte man ja schon sagen, gut, das ist je nachdem wie streng man ist, auch schon eine Art von Gier. Aber dass er, eigentlich will er ja einfach nur, würde ich sagen, zu Beginn des Films eine stabilere finanzielle Lage haben, seinen Angestellten mehr bieten können und dadurch, dass es das komplette Umfeld ihm so schwer macht, das irgendwie ehrlich zu machen, denkt er, okay, wenn ich nicht ein kleines Stück vom Kuchen haben kann, weil mir dann alle Steine in den Weg legen, wenn ich schon so große Anstrengungen unternehmen muss, um mich irgendwie behaupten zu können, dann greife ich mir lieber ein größeres Stück vom Kuchen. Weil so ein Motto, damit sich die Mühen lohnen. Und daher ist es nie so quasi, oh, diese Figur kommt ganz alleine auf den Gedanken der Gier. Sondern es ist immer so eine Wechselwirkung zwischen manchmal gezeigten Personen, manchmal auch angedeuteten Stimmungen in der Gesellschaft.
Wir wollten eigentlich beide Filme nacheinander durchgehen, machen wir auch gleich. Aber könntest du erstmal vielleicht eine Tendenz abgeben, welcher von beiden Filmen dir besser gefallen hat, einmal so aus so einer Filmliebhabersicht, einfach so im emotionalen Bereich, so welchen würdest du eher nochmal gucken wollen? Und welcher fängt deiner Ansicht nach das Thema besser ein? Kannst du da überhaupt dich für einen entscheiden?
Also, welcher das Thema besser einfängt, finde ich, kann ich mich nicht entscheiden. Ich finde, beide machen das verwandt genug, dass es halt passt, die wirklich so als Double Feature zu machen oder in einem Podcast zu packen. Und dennoch machen sie es unterschiedlich genug, dass sie ihre eigene Daseinsberechtigung haben. Ist jetzt nicht so, dass das, wenn einer fehlt, der andere das auffangen kann. Wen ich mehr mag, muss ich sagen, ich finde The Nest super, aber A Most Violent Year, vielleicht liegt es auch daran, dass er ja mehr Zeit hatte, einfach quasi in meinem Herzen zu reifen. Ich fand ihn damals schon super und dann hatte er Zeit halt einfach, sich bei mir festzuzerren, festzunagen, such es dir aus. Ich würde mich dafür am Most Violent Year entscheiden, was ja eigentlich ganz schön ist, weil du wirst dich sowieso für The Nest entscheiden.
Genau.
Und dann haben wir beiden Filmen ein Herzchen gegeben. Ich meine, ich würd eh beiden ein Herzchen gegeben, aber ich gebe dem einen größeres Herz, du gibst dem anderen größeres Herz.
Ja, genau. Und das liegt bei mir einfach ein bisschen mehr daran, weil ich glaube, dem wirst du zustimmen. Und das soll überhaupt nicht abwertend klingen, es geht einfach nur um die individuelle Ästhetik. Da ist A Most Violent Year, finde ich, etwas eintöniger grau in grau, was aber total zur Atmosphäre passt. Und ich empfinde The Nest als ein wenig, nicht anspruchsvoller.
Der ist eher grün in grün.
Ja, nee.
grün im grün-braun.
Ich finde ihn ambitionierter und abwechslungsreicher inszeniert. Vor allem aber muss ich sagen, ich finde ihn einfach in sich spannender und facettenreicher. Deshalb mag ich einfach den Film lieber. Da ist mir Most Violent Year insgesamt ein wenig zu gleichmäßig in seiner Dramaturgie.
Also Ambitionen würde ich am Most Violent Year auf gar keinen Fall absprechen
wollen. Nicht.
Oder auch tatenlos daneben sitzen, wenn ihm die Ambition abgesprochen wird. Grau und Grau stimmt. Die Ästhetik ist halt wirklich dieses es ist irgendwie Winter, aber es ist noch nicht richtig schöner Schnee, sondern es ist halt so dieses ab und zu so ein bisschen was und es ist irgendwie so klamm und unangenehm. Da farblich passt das schon, aber inszenatorisch finde ich, hat der schon seine Ansprüche, dass er halt wirklich dieses, man muss es ja auch schaffen, dieses Gefühl, das ich eben besprochen habe, auf eine Filmlänge von inklusive Abspann über 2 Stunden zu halten, ohne dass es halt langweilig wird. Und für mich ist es überhaupt nicht langweilig geworden. Und der schafft es ja auch, dieses Reduzieren. Es könnte so ein typischer Mob-Film sein. Also niemand in dem Film, der handlungsrelevant ist, ist in der Mafia, aber so von der Struktur her könnte es so ein typischer Mafia-Film sein. Und da dann einfach zu reduzieren auf nein, es ist quasi ein Familienbetriebsdrama. Und wenn Gewalt vorkommt, dann ist die sehr, sehr realistisch gehalten. Also nach 2 Schlägen ins Gesicht sind Leute schon aufgequollen, wie sie in anderen Filmen nach Massenprügeleien sind. Und dann da aber auch mal 2 Verfolgungsjagden da richtig schön elegant rauswachsen lassen. Und dass die eben nicht einfach sind, ja, das ist jetzt eine Action-Szene, weil ich wollte eine Action-Szene machen, sondern dass sie wirklich eine Eskalation der inneren Konflikte sind. Und dass das alles quasi metaphorisch aufgeladen ist, aber halt eine realistische Bildsprache hat, finde ich sehr faszinierend. Weil bei in The Nest haben wir auch viel metaphorische Aufladung, aber der bricht dann auch so die komplett realistische Bildsprache. Er wird zwar nie übernatürlich, aber der ist, hast du ja eben schon angedeutet, der ist auch mal mit einem Bein im Horror. Und ich finde das dann beides sehr ambitioniert, aber auf ganz unterschiedliche Art und Weise.
Was mit dem Horror aber natürlich umso mehr erklären könnte, weshalb ich da den besseren Zugang zu finde. Weil das haben ja, wir genau. Nun auch in den Halloween-Folgen öfter hervorgehoben. Oder ich, dass ich einfach ein sehr, sehr großer Horrorfilm-Freund bin.
Ja, ich finde Venesti auch wirklich, ich muss das nochmal betonen, ich will dem überhaupt nichts nehmen. Der wird bei mir weit, weit vorne in den Top sein. Aber in Most Violent Year, ich mag ihn einfach noch eine kleine Spur besser. Ich glaube, The Nest ist ein bisschen mehr Konzeptfilm und in Most Violent Year bin ich ein bisschen näher einfach an den inneren Konflikten von Abel Morales.
Ja, kann ich verstehen. Wir haben gerade schon so ein bisschen auf das Genre angesprochen und auch, dass The Nest eben sehr stark inszenatorisch zumindest im Horror wildert. Im Falle von A Most Violent Year ist es ganz klar der Thriller, der neben der Drama neben dem Drama-Element vorhanden ist. Eignet sich, finde ich, ist da die Frage, kann man solche Themen wirklich nur inszenieren, wenn man, oder angemessen, tonal angemessen inszenieren, wenn man mit einem Bein im Genre steckt?
Ja, ich meine, das ist ja nicht die Art Thriller, die ich jetzt im Genre-Kino sehen würde, zumindest bei Most Violent Year. Das ist eher die Art Thriller, die auch in der Theorie Oscar-tauglich wäre. Wenn das Most Violent Year keine Oscar-Nominierung bekommen hat, finde ich wirklich einen Schock. Ich glaube, auch du, die ihn weniger mag, das ist eigentlich schon so ein typischer Oscar-Film. Also wäre es nicht Jesse Gendorf vielleicht, sondern ein namhafterer, wäre das so ein typischer 5-6 Oscar-Nominierungen-Film.
Ja, sehe ich auch so.
Most Violent Year zieht ja quasi eher die Genre-Elemente raus. Vielleicht war das ein Fehler. So, Matto hier, wir nehmen etwas, was halt Goodfellas, Pate und Co. machen würde, nehmen aber so ein bisschen den Spaß raus.
Ja, das könnte sein.
Also den Spaß, den da manche reinlegen. Aber da ist das nicht. Irgendwie ist es ja doch cool, wenn die sich gegenseitig zerschießen. Ja, am Ende wird natürlich moralisch erklärt, dass das nicht schön ist. Aber ich gucke mir das doch gern an. Und in Most Violent Year ist ja, also eigentlich hat man die ganze Zeit Angst, dass irgendwann die Gewalt kommt. Und wenn sie dann kommt, ist sie auch wirklich, weder ist sie befriedigend, noch ist sie irgendwie wirklich so in der Art schockierend, dass man denkt, oh, jetzt ist hier eine große Gewaltspitze. Sondern es ist halt irgendwie so, ja, das war jetzt nicht schön, weil es moralische Grenze überschritten hat und überhaupt nicht interessant anzuschauen. Und das finde ich sozusagen als Filmemacher zu sagen, ich will, dass es nicht interessant aussieht und das dann schaffen. Und dass es eben dann nicht langweilig wird. Das ist irgendwie, keine Ahnung, Respekt.
Ja, vor allen Dingen finde ich es interessant, dass ich The Nest dadurch auch einem bestimmten Regisseur zuordnen würde, der, finde ich, derartiges in seinen Filmen häufiger macht. Es hätte einfach nur mehr Kamerafahrten gegeben, die Figuren vom Hinterkopf her nach vorne gehen zeigen, nämlich Darren Aronofsky, der aber in seiner ganzen Bildästhetik noch ein bisschen rougher ist, meiner Ansicht nach. Und die Kamera in The Nest, die gleitet ja wirklich sehr elegant durch das Gebäude. Und bei Aronofsky ist ja ein Fan doch schon hin und wieder mal so ein Wackelkamerastil, wenn auch auf etwas höherer denn Found-Footage-Ebene, aber doch einen sehr, so ein Handkamerastil einfach anzuwenden. Der Film ist etwas zu elegant, finde ich, für Aronofsky, aber das, was zum Beispiel auch, an den Film musste ich sehr stark denken, an Jackie.
Wir hatten ihn gerade auf der Zunge.
Genau, da haben wir ja damals schon gesagt, das ist der Darren Aronofsky, hotteste Film, den Darren Aronofsky nie inszeniert hat, aber zumindest produziert. Das muss man ja im Nachhinein sagen. Und da gehört The Nest irgendwie auch rein. Wobei man gleichzeitig sagen muss, wenn man weiß, das ist Sean Durkin und der hat Martha, Marcy, May, Marlene gemacht, das passt also auch. Also es ist jetzt nicht, als wäre das völlig abwesend, dass der Film von ihm ist.
Ja, das passt absolut. Dieses ist es nicht hundertprozentig im Genre zuzuordnen. Und beide Filme, ich glaube, wenn man prozentual rechnen würde, sind beide am meisten Drama. Aber dieser Thriller-Einschlag, der ist halt, obwohl er prozentual klein ist, sehr geschmacksintensiv.
Ja, und ich finde ihn im Falle von The Nest noch ein bisschen geschmacksintensiver, weil ich finde, dass er da durch die auch akustische Ebene noch ein wenig stärker betont wird. Ich mag den Score von A Most Violent Year in seiner Zurückhaltung sehr gerne, weil er dieses ganze, er streut halt Unbehagen auf sehr diffuse Art und Weise. Da weiß man, die kommt, aber man weiß noch gar nicht, aus welcher Richtung, ohne dass hier der Score einen mit der Nase drauf stößt. Sondern man hat einfach das Gefühl, irgendwie, ich glaube, da könnte bald was passieren, aber Vielleicht auch nicht, vielleicht spiegelt das einfach nur gerade die Gesamtsituation wieder. Da ist der Score, finde ich, sehr, sehr fein in seiner Auslegung. Und The Nest ist da schon wesentlich deutlicher in, also rein theoretisch könnte da auch gleich irgendein Geist hinterm Vorhang hervorspringen. Er setzt jetzt keine akustischen Jumpscares, aber ich finde, bei The Nest wirkt es manchmal so, als würde er dazu hinleiten.
Ja, oder als käme irgendwann raus, das Haus ist auf irgendeinem, gut, das wird in den, wird in London nicht passieren, daher eigentlich quasi so ein ureingeborenen Friedhof. Wäre das so einem Typen, wäre das ein US-Setting jetzt in, da das in England spielt, was weiß ich. Es kommt raus, vor 300 Jahren gab es einen richtig brutalen Krieg zwischen zwei englischen Völkern und auf dem Friedhof ist das Haus gebaut und darum seid ihr verflucht, darum trennt sich die Familie und sowas.
Ja, na, also genau.
Das ist doch, steht fast in der Luft.
Neuinterpretation von Poltergeist, so ein bisschen. Da kann man natürlich sagen, vielleicht ist das plump. Ich finde aber, ich weiß gerade nicht, wer den Score inszeniert hat. Während ich hier weiterrede, suche ich da mal nach. Ich finde aber, dass der Komponist oder die Komponistin, wir werden es wie gesagt gleich wissen, dass er oder sie es immer noch schafft, zwar deutlich zu sein, aber sich nie aufzudrängen. Also da gibt es Scores, gerade in Horrorfilmen, die sind da viel mehr auf die 12. Und das hat Richard Reed Perry, so heißt der Komponist, der hat unter anderem, ach, das erstaunliche Leben des Walter Mitty oder auch Boyhood gemacht. Boyhood finde ich da eine sehr interessante Parallele, weil der da ja auch, wobei ich sehe gerade, er hat die Boyhood-Komposition nicht gemacht. Er hat, war da für den Soundtrack verantwortlich. Er hat vorher lediglich,
soll ich lösen,
für die Musikvideos von Arcade Fire verantwortlich gezeichnet.
Ja, das liegt daran, dass er bei Arcade Fire dabei ist.
Ach, okay, das ist interessant. Deshalb, also haben seine Songs quasi auch, oder hat, sind die anderen Songs, die hier aufgelistet sind, Walter Mitty beispielsweise, da hat er einfach mit Arcade Fire Songs zu beigesteuert. Wow. Das ist interessant. Also es ist sein erster Score, also den er gemacht hat. Und wie gesagt, ich finde, er ist nicht auf die 12 genug, um man, damit man ihm das vorwerfen kann, dass er da irgendwie plump wäre. Aber er ist ganz klar deutlicher in seiner Art als A Most Violent Year. Und beides kann man, beides passt, beides stellt sich in den Dienst der Filme, würde ich sagen.
Ja, absolut. Also man, würdest du die Scores der beiden Filme tauschen, wäre das nicht schön. Da wir jetzt schon mehrmals irgendwie explizit Darren Aronofsky genannt haben, möchte ich mal kurz für ein bisschen Gerechtigkeit sorgen. Also erstens klar, ich glaube, da sind wir uns einig, wäre The Nest ein Aronofsky-Film, wären die Genre-Einflüsse wirklich dann da. Dann gäbe es vielleicht mal eine Traumsequenz, die so ein bisschen ins Genre geht oder so. Ich glaube, dann wären wir eher so in Black Swan-Richtung, ne?
Mhm.
Oder vielleicht sogar Mother. Stattdessen, du hast es ja erwähnt, Jackie, es ist halt wirklich dieses Pablo Larrain-Esker, wir sind uns hier bei Jackie einig, es ist ja wirklich nicht nur den Aronofsky-Spruch, den du eben gebracht hast, sondern dieses es ist ein Jackie Kennedy Biopic, aber eigentlich ist es ein Jackie Kennedy Biopic, das man so einmal gepackt hat und dann so einmal kurz in so eine Horrorsuppe und dann zum Trocknen rausgehängt. So, oder dieses Horrorgefühl klebt so an dem Film, ähnlich wie halt Blut und Gehirn am Kostüm von Jackie Kennedy kleben. Und das ist ja auch wirklich ein Bild im Film. Also jetzt nicht so, dass ich da mir jetzt geschmacklos was zusammenzerre, sondern der Film spielt ja ein bisschen damit. Und deswegen, also eher, wenn nicht Sean Durkin The Nest gemacht hätte, glaube ich, wäre es Pablo Larrain.
Ja, vor allen Dingen, was ich interessant finde, ist, dass Pablo Larrain, der hat jetzt den nächsten Film gemacht, nämlich nicht Diana, sondern Spencer, genau. Ein mit sehr ähnlicher Herangehensweise inszeniertes halb fiktionales Biopic über Lady Diana. Und das funktioniert nach sehr, sehr ähnlichen Prinzipien wie Jackie. Und wenn es danach geht, also ich habe ihn bereits gesehen, ich bin sehr, sehr angetan von dem Film und er streut ähnliches Salz in die Wunden wie Jackie im Falle von Jackie Kennedy. Und wenn es danach geht, bitte, bitte, Pablo Larrain, inszenier noch viele, viele weitere Porträts von Frauen dieser Art, denn das sind wirklich ganz, ganz großartige Filme, die er macht. Und deshalb, ja, den Vergleich mit ihm finde ich hier gerechtfertigt. Denn man muss ja bei The Nest insbesondere sagen, und nein, eigentlich auch bei A Most Violent Year, bei beiden Filmen, ist die Frauenfigur, finde ich, fast noch von größerer Wichtigkeit als die Männerfigur, obwohl die ja eigentlich den Part übernehmen, der die ganze Wirtschaftssache vorantreibt.
Ja, also in The Nest ist Carrie Coon, würde ich sagen, unsere Identifikationsfigur. Sie wird halt von ihrem Ehemann aus ihrer Heimat gerissen und bekommt gesagt, hier ist doch ein viel schöneres Nest, sozusagen. Fühl dich gefälligst wohl. Und in Most Violent Year ist Jessica Chastain hingegen die heimliche Strippenzieherin. Also ich glaube, so zu 3/4 des Films weiß auch Oscar Isaacs Figur selbst nicht, dass er sich eigentlich die ganze Zeit von seiner Frau hat mehr beeinflussen lassen und dass sie in der Firma mehr zu sagen hatte, als er selber realisiert hat.
Genau, absolut.
Wir haben übrigens eben eine super Interaktionsmöglichkeit liegen lassen.
Nämlich?
Du hast ja gesagt, Pablo Laurent soll doch bitte mehr Frauenporträts machen in dem Stil von Spencer und Jackie. Und daher meine Frage an dich und dann an unsere ZuhörerInnen. Welche Person sollte Pablo Laurent als nächstes porträtieren?
Das ist eine sehr gute Frage, weil man natürlich da nicht nur einfach darüber oder nicht einfach nur in seinen Gedanken kramen sollte, welche Frau hat es verdient, einen Film zu bekommen, sondern auch, welche Frau bringt denn eine Vita und eine Lebensgeschichte mit, die so eine halbfiktionale Erzählweise rechtfertigt, weil bei einer Person, nehmen wir zum Beispiel, weil da gerade erst ein Biopic erschienen ist, Marie Curie mit Rosamund Pike, den hast du ja auch gesehen. Der war inszenatorisch auch, ich mochte ihn ja mehr als du. Fandest ihn ja auch wirklich in Ordnung, aber ich mochte den ja wirklich sehr, sehr gerne, was auch daran liegt, dass ich mit der Regisseurin gesprochen habe. Da kann man sich ja nicht von frei machen, wenn man von der einfach nochmal Hintergrundinformationen zum Dreh und so weiter bekommt, hat man, weiß nicht, wie das bei dir ist, aber automatisch hat der Film dann ja so einen gewissen Bonus, einfach weil man sich mehr mit ihm auseinandergesetzt hat und die Möglichkeit einfach hatte, sich mehr mit Details auseinanderzusetzen, als bei Filmen, bei denen man die Möglichkeit nicht hatte. Aber ich fand ihn auch vorher schon, ich hab den Film gesehen, ohne zu wissen, dass ich dazu ein Interview machen würde. Aber ich fand ihn schon vorher sehr, sehr gut, weil er teilweise eine schöne Videoclip-Ästhetik hat. Das ist was, was man ihm auch als zum Vorwurf machen kann. Ich mag ihn einfach in seiner kreativen Vielfältigkeit und auch, dass er es schafft, die Figur für sich stehend zu porträtieren und trotzdem nie zu verheimlichen, dass das, was sie geleistet hat, auch in Kooperation mit ihrem Ehegatten vonstatten gegangen ist. Und da hat man ja sehr früher bei Filmen über Frauen immer den Eindruck gehabt, ja, wir erzählen eigentlich über eine Frau, aber letzten Endes erzählen wir eigentlich darüber, wie ein Mann eine Frau zum Erfolg verholfen hat. Das war ja öfter mal etwas, was man vermeintlichen Frauenfilmen oder Filmen über Frauen und weibliche Persönlichkeiten gerne mal als Kritik zusprechen konnte und musste. Das war bei Marie Curie nicht so, aber das, was sie geleistet hat, ist relativ klar. Da sind relativ wenige Leerstellen. Und deshalb, ich glaube, es braucht, und tut mir leid, dass ich da den Umweg über Marie Curie genommen habe, aber ich glaube, es braucht für einen Film von Pablo Larrain Frauen, die in ihrem Leben Leerstellen haben, wo Dinge, die vielleicht wichtig waren, für ihre Wirkung nach außen nie so richtig verbrieft wurden. Deshalb, und während ich so viel geredet habe, ist mir tatsächlich eine Idee gekommen. Ich fände ein Porträt von Pablo Larrain über Meghan Markle super spannend, weil ich glaube, dass das wirklich was hergeben würde.
Das wird viel hergeben. Ich fürchte, würde das jetzt machen, würden alle sagen, das ist kalkuliert, ja, sich auf den aktuellen Skandal draufgesetzt. Aber so in 10, 20 Jahren?
Genau, das glaube ich auch. Auch wenn man da natürlich sagen kann, gut, es ist sehr nah dran an Lady Diana. Es ist auch wieder das britische Königshaus. Aber das wäre jetzt so der erste Impuls, wo ich sagen würde, das könnte zusammenpassen, weil da sind wirklich genügend Leerstellen da. Und da sind genügend, ja, Fragezeichen einfach in dem da, was sie gemacht hat. Und das, ja, das ist, glaube ich, ist wirklich eine gute Antwort, auch wenn ich lange überlegen musste.
Gefällt mir. Ich würde zeitlich mal ein bisschen weiter zurückgehen. Vielleicht ist es mir auch in den Sinn gekommen, weil über die Person wirklich ein Biopic in Arbeit ist und vielleicht denke ich mir gerade so, kann Pablo Larrain nicht da dazwischen grätschen und seine Version machen, die für mich schon mal direkt interessanter klingt, nämlich Hedy Lamarr. Geboren in Wien, ist Schauspieler, vor allem als Schauspielerin bekannt aus der goldenen Studiozeit, aber sie war auch Erfinderin und hat zum Beispiel während des Zweiten Weltkriegs eine Funkfernsteuerung für Torpedos entwickelt und somit maßgeblich dazu beigetragen, dass die Alliierten, die Achsenmächte mal so irgendwann so in Schach kriegen. Und es ist jetzt nicht so, dass es bei Hedy Lamarr so vollkommen in Vergessenheit geraten ist. Also mittlerweile sagt man halt wirklich Filmschauspielerin und Erfinderin, aber es gab durchaus wirklich eine Zeit, da war das halt so dieses, ja, die Schauspielerin, und die wenigsten wussten, was sie noch geleistet hat. Und ich glaube, Pablo Larraín könnte so wirklich diese Dualität sehr gut darstellen und vielleicht auch diesen Wendepunkt in ihrer Wahrnehmung und vielleicht dann so ein bisschen nachstochern, haben wir genug Wende? Oder ist es halt immer noch zu sehr, ach ja, die schöne, etwas rau wirkende Schauspielerin, die hat ja außerdem erfunden, vielleicht sind wir immer noch zu sehr in diesem Gedanken drin, und ich glaube, Pablo Larraín könnte da richtig schön sticheln dann gegen unsere Wahrnehmung. Ja, sonst, Antje, du bist bei solchen Aufrufen einfach besser. Wo können die Leute ihre Vorschläge einreichen?
Ich würde sagen, am besten über Twitter oder Instagram, weil diesen Vorschlag einzutragen bei Letterboxd macht nicht so viel Sinn. Aber Letterboxd muss ich natürlich auch erwähnen, denn da haben wir mit Filmgedacht einen eigenen Account. Und wie gesagt, wir sind unter dem Namen Filmgedacht bei Instagram und Twitter. Und ansonsten, wenn ihr uns direkt das erzählen wollt, eure Ideen, könnt ihr das auch machen bei mir über Antje Wessels, ebenfalls bei Instagram, Twitter. Ich heiße einfach Antje bei Letterboxd. Sydney hat keinen Letterboxd-Account. Warum, könnt ihr in welcher Folge nochmal nachhören? In der, worüber haben wir da noch gesprochen?
Über die Zeit nach Mitternacht.
Genau, da könnt ihr nachhören, warum Sydney kein Instagram, nein, kein Letterboxd-Account hat, so rum. Aber du hast Twitter und Instagram.
Genau, bei Instagram als Sydney Schering und bei Twitter als Sir Donnerbold, ein Vorfahre von Donald Duck, der sich an ein dunkles Gemäuer hat einmauern lassen. Und damit wären wir wieder zurück bei The Nest. Also, du guckst mich so tot an. Anscheinend war die Überleitung
Nein, alles gut. Ich bin
richtig
gespannt,
mies.
Alles gut. Ich bin nur okay. Aufmerksam.
Also, ich fand, da es ein Audio-Podcast ist, wird da niemand mir zustimmen oder meine Wahrnehmung dementieren können. Aber ich fand, das war gerade so nach dem Motto, echt jetzt?
Was? Nein, überhaupt nicht. Ich hab ja nur leider den großen Nachteil, dass wenn ich nicht aktiv lächle, dass ich dann automatisch böse aussehe. Ich bin ja entweder vielen Leuten schon anhören. Ich gucke entweder grimmig.
Ja, du bist eine Frau im Internet. Natürlich sagen alle, du sollst mehr lächeln. Das ist nicht dein Problem, das ist das Problem der Gesellschaft.
Finde ich gut, dass du das endlich mal analysiert hast. nein, aber genau, dunkle Gemäuer. Mach gern weiter da.
Ja, wir haben jetzt nicht so viel über das Horrorelement von The Nest gesprochen, und ich fürchte vor allem die Leute, die vielleicht The Nest noch nicht gesehen haben. Es ist generell, wann immer ich über The Nest schreibe, ich habe immer so ein bisschen die Sorge, dass man den Leuten da das Falsche verspricht, aber gleichzeitig kann man eigentlich The Nest nicht besprechen, ohne irgendwie Horror- oder Psychothriller mal zu erwähnen. Denn wir müssen es, glaube ich, einfach sicherheitshalber wirklich mal für diejenigen, die den Podcast The Nest unvorbereitet die hören, nochmal betonen, es ist ein Drama. Es ist jetzt wirklich nicht so, erwartet kein Horrorfilm, weil dann werdet ihr enttäuscht.
Ja.
Sondern es ist wirklich, man muss es einfach dreimal unterstreichen, es ist ein Drama, das ab und zu horroresk wirkt. Und ich finde, diese seltsame Rezeption kann man quasi zurückverfolgen auf die Entstehung. Denn Sean Durkin hat in der ersten Phase der Veröffentlichung, der lief hier zum Beispiel zuerst auf Sundance, und da war er total überrascht, dass halt viele der ersten Kritiken halt wirklich Thriller, Psychothriller, Horror-esk haben fallen lassen. Und mittlerweile sagt Sean Durkin, hey, ja, okay, man kann den meinetwegen als Emotional Thriller bezeichnen, mit der Sortierung gehe ich konform, aber dafür, dass er halt so überrascht war, dass die Leute halt sagen, oh, der hat schon Horror-Vibes, selbst wenn es kein Horrorfilm ist. Ich finde es faszinierend, dass er von dieser Reaktion überrascht ist, wenn man bedenkt, was die Inspirationen sind, die er explizit nennt für den Film. Hast du das zufällig mitbekommen?
Nee, habe ich tatsächlich nicht. Ich finde es aber schon allein deshalb interessant, weil er ja mit Martha, Marcy, May, Malin eigentlich was Ähnliches gemacht hat. und er eigentlich ja damit darauf vorbereitet sein sollte, ja. wie seine ja. Filme oder seine Art, eine Geschichte zu erzählen, vom Publikum ja. aufgenommen wird.
Es war ja von Sean Durkin auch kein Meckern, so Motto, die Leute verstehen meinen Film nicht, sondern halt eher so ein, hä? Okay, na gut, meinetwegen. Aber dann nennt er halt als Inspiration für die Bildsprache und die Tonalität Rosemary's Baby, Shining, Wenn die Gondeln Trauer tragen und Das Grauen.
Stimmt, das hast du, ich weiß, Rosemary's Baby hatte ich tatsächlich gelesen. Und an dieser Stelle kann man doch eigentlich sagen, echt jetzt? Du hast das wirklich nicht geahnt? Also, ich weiß nicht.
Ich finde das irgendwie sympathisch, weil ich finde, dass das zeugt nicht von mangelndem Können, weil man muss sich die Sean Durkin-Filme einfach nur anschauen, man erkennt, dass der Mann was kann, sondern es ist irgendwie so eine sympathische Betriebsblindheit.
Ja, oder es ist halt auch so ein bisschen augenzwinkernd, ne? Also, wobei Betriebsblindheit trifft es, glaube ich, schon ganz gut.
Ja, ich meine, zu seiner Verteidigung, als weitere Einflüsse nennt er noch Alan Parkers Liebesdrama Du oder Beide, wobei der Film auch so ein paar Einstellungen hat, wo er auch so ein bisschen so, bleibt das ein Drama? Sind wir sicher, dass da nicht jeden Moment was Schlimmes passiert? Und selbiges gilt für Ang Lees Der Eissturm, was halt wirklich, also wer The Nest mag, sollte sich auch Der Eissturm anschauen, weil das ist genauso dieses, ja, ich weiß, das ist ein Drama, aber man könnte dieselben Bilder nehmen und einfach eine andere Story drüber synchronisieren. Und es wäre ein waschechter Horrorfilm.
Ja, finde ich, wie du schon sagtest, sympathisch, dass man da noch nicht so, dass man aber auch, oder das haben ja viele Regisseure dann, dass sie so abweisend sind gegenüber Meinungen, die halt ihrer widersprechen, dass das aber ja trotzdem offenbar zulässt. Das finde ich sympathisch, dass er dann am Ende, ja, okay, wenn das so viele sehen, wenn es so viele sind, dann müssen sie ja irgendwo recht haben, mag ich, dass der dann sagt, ja gut, seht das doch, wie ihr wollt.
Ja, und dann ja noch, um die Entstehungsgeschichte zu ergänzen, hast du dich damit befasst, zufällig, wie Sean Durkin auf die Idee gekommen ist?
Aha,
sonst
ja.
Monologisiere ich weiter.
Monologisiere weiter. Ich weiß aber, dass ich zum Zeitpunkt der Kritik, weil du musst wissen, ich hab den im Kino gesehen, hab die Kritik geschrieben und hab ihn dann nochmal gesehen. Seit ich die Kritik geschrieben habe, habe ich aber das Ganze tatsächlich mich nicht mehr größer damit befasst. Deshalb Monologie. Du hast von mir die offizielle Erlaubnis, weiter zu monologisieren.
Danke, weil eigentlich ist ja meine Absicht, deinen Redeanteil nach oben zu pushen, was einfach nicht funktioniert. Also erstens wirklich so, die Initialzündung ist wirklich eine Szene. Findest du, sollte eine Spoilerwarnung geben, Stichwort Huftier?
Ja.
Schade. Dann Spoilerwarnung zu The Nest, nämlich die Sache, ich entdecke ein vergrabenes Pferd, aber das bewegt sich noch. Das ist Sean Durkin wirklich passiert, als Kind.
Oh, das wusste ich tatsächlich nicht.
Ja, und das ist halt in ihm hängen geblieben. Und irgendwann dachte er so, ich mache jetzt den Film drumherum. Und dann halt einfach auch generell die Tonalität des Films hat sich entwickelt. Denn er wollte ursprünglich wirklich mehr das Familienelement des Films machen. Und in der Zeit, wo er den Film entwickelt hat, zwischen Drehbuchbeginn und Fertigstellung, hatte er eine Scheidung. Seine Produktionsfirma ist zusammengebrochen. Er hat wieder geheiratet und er wurde Vater und hat dadurch seine komplette Weltsicht verändert. Und dann ist er von Amerika nach England und wieder von Amerika zurück. Also von Amerika nach England und von England wieder zurück nach Amerika gezogen. Und so ist halt in seinem Kopf dieses Ganze, ich wollte eigentlich über meine Kindheit nachdenken, zu diesem, ich muss mein ganzes Leben überdenken und irgendwie fühlt sich das alles zu turbulent und unangenehm an. Das ist alles so ein bisschen in den Film rein. Gesifft ist so ein negatives Wort, das ist in den Film reingeträufelt.
Vielleicht ist es auch ein bisschen Selbstschutz für ihn, wenn er sich da so am Anfang ein bisschen gegen den Horrorvergleich gesträubt hat. Wenn er ursprünglich die Intention hatte, über seine Familie zu erzählen, kann natürlich auch so ein bisschen damit zusammenhängen. Ja, das sind alles super spannende Sachen, die aber bislang ja sehr stark auch einfach die eigentliche Thematik unterstreichen. Aber würdest du sagen, dass in dem Ganzen noch eine tiefere, im besten Fall interpretative Ebene steckt? Oder ist das halt einfach ein Film, der auf den Zeilen erzählt und nicht dazwischen?
Ich meine, bisschen zwischen den Zeilen ist ja schon durchaus, glaube ich, dieses ganze Gear-Element, weil ich glaube, basierend darauf, worauf man mehr anspringt, dadurch, dass der Film ja wenig vorkaut. Ich glaube, Leute könnten sich den Film anschauen und erst mittendrin realisieren, dass es in den 80ern spielt. Halte ich auch für möglich. Und deswegen, man kann den Film schauen und auf den ganzen, das ganze Familienelement anspringen, dann ist dieses ganze Vorhut der Gier, wie wir sie heute kennen, das alles, was wir am Anfang besprochen haben, ja irgendwie so die tiefere Bedeutung. Und gleichermaßen, ich glaube, wer eher auf das ganze Wirtschaftselement anspringt, könnte vielleicht einen blinden Fleck haben in der Wahrnehmung, was der Film über Familiendynamik sagt. Und daher, das ist ja auch bedeutsam. Und generell, laut John Durkin hat er auch wirklich auch versucht, so ein bisschen verschiedenen Figuren bisschen andere Genres zu geben. Also die Carrie Coon-Szenen sind halt eher dieses schaurig Beklemmende. Und ich habe leider kein Interview gefunden, wo er den Rest durchexerziert. Das wäre ja eigentlich quasi auch mal ein Rätsel fürs Publikum oder für uns. Also ich würde glauben, Jude Law denkt wirklich, der ist in einer Art Wolf of Wall Street, das aber wirklich Jordan Belfort gut findet, statt ihn zu kritisieren. Ich glaube, der denkt, ja, ich mache jetzt Geld und meine Familie wird glücklich. Also ich glaube, er denkt quasi dasselbe, was Abel Morales denkt. Sondern wenn ich das jetzt schaffe, dann ist alles gut. Und
wobei er ist ja sich selber eigentlich voraus. Also er hat es ja wahrgenommen, als er hat schon Erfolg. Er gibt ja so gesehen Geld mit vollen Händen aus, das er gar nicht hat. Also er ist ja so da drin, er in seiner Wahrnehmung.
Rory meinst du jetzt mit er die ganze Zeit und nicht John Belfort, oder?
Rory,
oder
genau.
Oder Morales.
Rory, genau, Rory.
Ja, ja, gut.
Wie gesagt, er kauft ja auch quasi über seine Verhältnisse ein und solche Sachen. Und deshalb, wie gesagt, er ist sich und seinem Erfolg ja in der Wahrnehmung komplett voraus. Also das ist ja noch mal krasser als bei Morales, der ja doch im Hier und Jetzt lebt, würde ich behaupten.
Mhm. Ja, und dann vielleicht die rockhörende Tochter, die ist wahrscheinlich halt in sich in so einem 80er-Jahre rebellische Teenie-Comedy. Und am Motto, meine spießigen Eltern verstehen mich nicht, aber ich mache jetzt hier mit den Punker-Jungs rum, die ich hier auf dem englischen Dorf noch aufgetrieben habe und lebt meine Jugend. Und der Junge ist dann wahrscheinlich eher halt in so einem in einem Schuldrama, so der Außenseiter, der ist auch alt genug, dass er eigentlich nicht mehr Bettnässer sein sollte, aber er ist immer noch Bettnässer. Und dann bricht auch noch die Familie um ihn herum zusammen, möglicherweise. Das ist ja auch noch so ein bisschen eine offene Frage. Was wir ja, glaube ich, beide an Venest sehr mögen. Dieses, er kaut nicht vor, die Familie ist verloren. Der kaut nicht vor, die Familie wird noch die Wende schaffen, sondern der lässt das ja ziemlich offen, oder?
Ja, genau. Und damit lässt sich auch ganz gut in unsere Abschlussfrage zumindest für The Nest überleiten, die wir aber ja auch direkt eigentlich für Most Violent Year beantworten können. Denn wenn der Abspann rollt, wie ist dein Eindruck? Was hat die Familie für eine Zukunft nach dem Film?
Ich kann es nicht sagen und das finde ich schön, weil es wirklich, ich finde die Familie so echt, was ja jetzt, nachdem wir so viel von Genre-Einflüssen gesprochen haben, vielleicht für manche überraschend vorkommt, aber der Kern von The Nest wirkt so realistisch. Es ist zum Beispiel eine Szene, um deinen Redeanteil nochmal nach oben zu treiben, darfst du die gerne erzählen, weil das auch eine ist, die wir sehr mögen, nämlich, da wir ja jetzt schon das verraten haben, also nachdem etwas passiert, was der Mutter überhaupt nicht gefällt, kommt es dann nochmal zum Streit, innerhalb der Familie, nämlich mit dem Sohn.
Genau, und man merkt, dass zwischen der Mutter und den beiden Kindern irgendwie eine angespannte Stimmung herrscht. Also die sind sich jetzt nicht spinnefeind, aber die sind gerade überhaupt nicht auf einer Wellenlänge. Irgendwie liegt da Streit in der Luft.
Und ich muss mich korrigieren, es ist vor allem dann in der Szene mit der Mutter.
Tochter.
Mutter, Tochter ist der größere Konflikt gerade.
Genau, und aus dieser generell angespannten Situation droht sich schon wieder ein dann doch handfesterer Krach zu entwickeln. Dann ist aber so, dass plötzlich die Tochter, die halt Teil dieses Konflikts ist, der auch immer lautstärker wird und sich nicht mehr so unterschwellig abspielt. Also es ist jetzt quasi nicht mehr passiv-aggressiv, sondern aggressiv-aggressiv, aktiv-aggressiv. Diese ganze Diskussion dieser ganze Streitpart wird plötzlich auf einmal abgemildert, beziehungsweise sogar gestoppt eigentlich, als die Tochter von diesem Ereignis erfährt, was ihre Mutter so wahnsinnig aus der Bahn geworfen hat. Und plötzlich findet da eine Tröstung statt zwischen zwei Menschen, die sich vor wenigen Sekunden noch wirklich angeätzt haben. Und das ist wirklich eine so schöne Szene, die beweist, wie zumindest zwischen der Mutter und den Kindern gut da eigentlich doch das Verhältnis ist. Weil klar, da finden Streitpunkte statt, die, würde ich sagen, aber in jeder Familie stattfinden und nicht nur in den 80ern und nicht nur in einer Familie, in der Vater gerade irgendwie Jordan Belfort imitiert, sondern das sind einfach ganz normale Zwistigkeiten in Familien, wo gerade pubertierende Kids heranwachsen. Und das ist eine sehr, sehr schöne Szene, die da einmal den insgesamten Zusammenhalt zwischen Muttern und Kindern einfängt, die für mich auch klar sagt, dass dieses Band definitiv diese ganze Krise auf jeden Fall überdauert. Inwiefern der Vater diesen, also ich finde, das Ende deutet es so ein bisschen an, dass er wieder einen Schritt auf die Familie zugeht, aber ob die Familie im Gesamten das nach dem Abspann übersteht, stelle ich auch in Frage, aber zumindest die Mutter-Kinder-Beziehung, ich glaube, wenn am Ende doch die Scheidung winkt, gehen die beiden Kinder zur Mutter.
Ja, vor allem finde ich an der Szene noch gut, zwar ist dann jetzt dieser situative Streit kurz beiseite gelegt, aber es ist jetzt nicht so, als wären die sich auf einmal grün. Sondern es ist wirklich so dieses, Mama, ich hasse dich, aber du hast gerade Schlimmeres zu tun, also werde ich mich irgendwann mal weiter aufregen. Und das ist alles so schön eingelebt. Auch einfach auch die Beziehung zwischen Rory und Allison. Ist dieses wiederkehrende Ritual am Anfang des Films, dass er ihr Kaffee oder Tee, wahrscheinlich Kaffee, oder? Ja, also, auch wenn, man erstens sieht ja die Amerikanerin und er ist der Brite, also wird's passen. Zweitens ist dieses Klischee, ja, wach werden, Kaffee. Jedenfalls, er bringt ihr immer Kaffee ans Bett und irgendwann ändert sich so ein bisschen der Blickwinkel, dann ist es nicht mehr ganz so intim und der bringt den auch nicht mehr so zärtlich mit, aber bringt ihn wenigstens und irgendwann wacht sie auf und kein Kaffee, kein Rory. Man merkt da, auch wenn sie schon sich gerade nicht mehr ganz so sehr schätzen, ist da immer noch diese Verletzlichkeit so, wäre schon schön, wenn wir dahin zurückkehren können. Also es gibt ja auch Streits, wo es quasi ist, ich will auch gar nicht mehr zurück zum Idyll, weil wir gar nicht zurück zum Idyll zurückkehren können. Und ich glaube, bei Vinest, wenn alle an sich arbeiten, vor allem Rory an sich arbeitet, könnte es gut ausgehen. Und allein, dass ich halt dieses Offenende habe und auch so viel drüber nachdenke, ist ja ein riesen Qualitätssiegel für The Nest. Denn ich finde, gerade bei Familiendramen kann man in der Darstellung schnell den Punkt überschreiten, wo ich denke, ist mir egal, ob die sich wieder vertragen. Ich will nicht, dass sie sich vertragen. Die sind zu schlecht füreinander.
Und ich finde, bei A Most Violent Year ist das ähnlich. Auch wenn da ja tatsächlich Position innerhalb der Familie entgegengesetzt besetzt sind. Aber da muss ich sagen, irgendwie habe ich die beiden, also Oscar Isaac und Jessica Chastain in ihren Rollen, den ganzen Film über schon als eine Einheit wahrgenommen. Auch wenn beide nicht so richtig immer das Gefühl dafür haben, an welcher Position sie gerade stehen. Aber trotzdem habe ich da so ein bisschen das Gefühl, die brauchen sich. Und selbst wenn es nur ist, dass der eine der Ying oder das Ying vom anderen ist. Oder das Yang, wie auch immer. Weil sie schon so ein bisschen ihre Stärken und Schwächen kompensieren. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
Also die Beziehung zwischen den beiden habe ich eigentlich in Most Violent Year wirklich nie in Frage gestellt. Es gibt zwar Szenen, wo Abel auf Anna sauer ist, weil er irgendwann großen Teil des Films, er redet sich, glaube ich, ein, er würde nicht erkennen, dass sie eventuell ein bisschen was im Schilde führt. Aber ich glaube, man kann sich einig sein, doch, er weiß es und er schaut absichtlich weg. Und wenn er nicht mehr wegschauen kann, weil Anna ihm etwas offenbart, ist er kurz sauer. Aber generell kriegen die sich ein, die sind ein zu perfektes Paar, jedenfalls was das angeht. Es sind zwei Pragmatiker im Herzen, die halt einfach diesen Pragmatismus unterschiedlich ausleben. Da hat man wieder diese Balance aus Es ist ein bisschen Gegensätze ziehen sich an und es ist ein bisschen gleich und gleichgesellig gern. Und das ist ja eigentlich eine gewinnversprechende Verbindung. Die große Frage für mich eher am Ende von A Most Violent Year ist, wird Abel ein Ende kennen in seinem Streben? Wird er irgendwann ein amoralischer, mit eineinhalb Beinen im Verbrechen steckender Geschäftsmann? Oder kann er wenigstens noch ein bisschen Moral bewahren? Das ist so ein bisschen offen, denn ja, das nehme ich schon mal direkt vorweg, bevor Leute ungeduldig hier zuhören, das Ende geht natürlich klar in eine Richtung, aber ich finde, der Film lässt offen, wie weit es in diese Richtung geht. Sozusagen, er ist an einem Scheidepunkt am Ende des Films und er wählt eine der beiden Abzweigungen, aber für mich bleibt unklar, macht er nur einen Schritt in die richtige oder in die falsche Richtung? Ich glaube, eigentlich könnten wir jetzt spoilern, aber aus irgendeinem Grund verließ noch nicht. Aber macht er nur einen Schritt und das ist dann vielleicht schön oder nicht schön, aber dann ist Schluss? Oder geht in den nächsten Jahren sozusagen, gäbe es a second most violent year, sehen wir dann, dass er noch viele weitere Schritte gegangen ist. Das ist für mich noch offen.
Ja, ich finde die Schlussszene, ich finde den Blick und die Reaktion von ihm tatsächlich relativ aussagekräftig, zumindest zu dem Zeitpunkt. Aber wir haben im Vorfeld halt schon gesehen, dass Abel moralisch durchaus flexibel ist. Also er ist ja relativ lange, wir lernen ihn als jemanden kennen, der halt einer gewissen Moral folgt. Und da ist er zwar variabel drin, aber er behält diesen moralischen Kompass meiner Ansicht nach doch relativ stark bei, auch wenn er sich mit der Zeit mehr erlaubt, so in moralische Grautöne zu schwenken, was er vorher nicht gemacht hat. Aber ich finde den finalen Shot auf seinem Gesicht recht aussagekräftig, so dass ich dahin tendieren würde zu sagen, das war für ihn so ein bisschen das Wachrütteln und das nochmal große Hinweis darauf, ey, denk bitte an deinen moralischen Kompass. Und deshalb sehe ich für ihn beruflich tatsächlich nicht die größte Zukunft voraus, aber zumindest für ihn als Privatperson und moralische Person glaube ich, dass er da nach dem Abspann dann doch vielleicht ein ganz gutes Leben führen kann, zumal er ja mit seiner Frau auch jemanden hat, die im Zweifelsfall die Geschicke so ein bisschen anders löst.
Ja, ich glaube, wir können nicht um den Heißbrei rumreden. Ab jetzt spoilern wir für A Most Violent Year.
Ja.
Finde ich interessant. Also du scheinst zu sagen, er hat jetzt das Geschäft erfolgreich durchgezogen und dazu musste er ein paar moralische Grenzen überschreiten. Aber du sagst quasi, in seinem Blick steht, okay, einmal und nie wieder. Und
ja,
deswegen ist sein Geschäft zum Untergang verurteilt.
Ja, genau.
Okay, weil ich tendiere dazu, dass der Schluss sagt, er hat die Grenze überschritten. Es ist ja quasi, da kaum hat er unterschrieben, kommen schon seine Firmenwagen. Also die Tinte ist noch nicht trocken und schon ist das Geschäft am Boom. Und mit David Oyelowos Staatsanwalt hat er auch immer dieses augenzwinkernd kryptische Gespräch. So nach dem Motto, Oyelowos, ach so, ich wusste ja gar nicht, dass sie so viel vorhaben. Dann wären sie ja wohl mächtig. Und so quasi Oyelowos Figur ist ja quasi die justizielle Variante von Morales. So dieses, ich will ja eigentlich mich komplett an die Regeln halten, aber hier überschreite ich ein bisschen die Grenze und hier so ein bisschen, aber auch nur ausnahmsweise, weil das gerade die Situation von mir verlangt. Und im Grunde ist doch das Gespräch, dass Oscar Isaac und David Oyelowo am Ende halten dieses, ach so, du bist mächtiger, als ich dachte. Ja, ja, dann, wenn wir gemeinsame Sachen machen, dann, mein aufstrebender Anwalt, so aufstrebender Geschäftsmann, ja, okay. Also quasi, die machen jetzt gemeinsame Sache, was ja nicht ganz astrein ist. Und daher glaube ich, die Moral hat Morales verloren. Aber so wie wir den ganzen Film über kennenlernen, ich glaube, der wird halt kein Mobster. Der wird kein Mafia-Boss. Er hat quasi seine Unschuld verloren. Aber ich glaube, er bleibt dann in so einer unangenehmen Grauzone, ohne je ins komplett amoralische abzutreffen. Vielleicht ist es auch einfach Oscar Isaac, der einfach so viel Charme hat, dass ich denke, der kann nicht richtig böse werden.
Aber das finde ich tatsächlich interessant, weil in diesem Gespräch mit David Oyelowo hat er für mich immer den Eindruck erweckt, dass es ihm unangenehm ist, dass dieses Gespräch ihm so ein bisschen die Augen geöffnet hat. Und dazu passt halt meine Schlussinterpretation. Aber wäre ja langweilig, wenn wir immer auf einen Nenner kämen. Und ich denke, ich halte deine Interpretation für genauso wahrscheinlich wie meine. Und das ist ja eigentlich ein ganz guter Ausgangspunkt.
Mein letzten Endes, abgesehen von den Zukunftsaussichten für sein Geschäft, sind wir ja so weit auseinander auch nicht, als dass wir beide nicht denken, der ist jetzt quasi in einer Abwärtsspirale. Also nee, du sagst quasi, er geht wieder zurück, so nach Motto, der hat jetzt einmal kurz illegale Luft geschnuppert und kehrt jetzt wieder zurück nach Hause. Und ich sag, der ist jetzt halt so in der leicht illegalen Luft.
Genau, ja.
Es ist zwar ein wichtiger Schritt dazwischen, aber es ist nur ein Schritt dazwischen.
Genau.
Ja, generell, ich glaube, wir sind uns aber dann wirklich einig, dass das, obwohl er ja wirklich ein bisschen mit dem Protagonisten aus The Serious Man zu vergleichen ist. Also einerseits halt wirklich, das ist eine sehr schlechte Woche, die er gerade hat, als halt auch beide klagen viel. Ne? Also in Serious Man ist halt die so, warum geht alles schief? Und Oscar Isaacs, Abel sagt ja auch dauernd die ganze Zeit, was soll das? So nach dem Motto, warum passiert das jetzt? Und beide haben eine gewisse Untätigkeit. Mhm. Bei Serious Man müssen wir jetzt nicht wiederholen, hört einfach die Folge von vor 2 Wochen zur Not. Und bei Abel haben wir halt einfach das Offensichtliche, dass ja seine Frau sehr viel für ihn übernimmt. Aber obwohl die, wenn man es so runterbricht, so ähnlich sind, ist mir Abel halt einfach eine viel sympathischere Figur. Und vielleicht ist unser Fehler dann halt, weil er uns sympathisch ist, reden wir ihn uns schön.
Könnte sein.
Denn er macht ja schon viel Doppelmoralisches. Ich meine, er ist ja ein kleiner Fisch, der größer werden will. Und er sagt ja quasi, ja, jetzt muss ich halt gerade größer werden. Also müssen andere Leute mal kurz in den sauren Apfel beißen. Aber dann gibt's halt diesen Fahrer von ihm, den er ja quasi der Polizei zum Fraß vorwirft, mit der Begründung, ja gut, ich könnte dich jetzt auch einmal kurz in Schutz nehmen, so wie Abel in Schutz genommen werden will, aber das ist mir gerade unbequem.
Ja.
Und halt sein ständiges Weggucken, also eigentlich, man muss ja wirklich abartig in Anna verliebt sein, um nicht zu erkennen, dass sie halt die ganze Zeit Steuerbetrug betreibt.
Ja, wobei das für mich auch so ein bisschen in die Richtung geht, dass sie halt einfach wahnsinnig klug ist und vielleicht da fast schon, diese ganze Szene fast schon so einen gewissen, eine emanzipatorische Wertigkeit fast schon mitbringt. So nach dem Motto, sie ist mindestens eine genauso gute Geschäftsfrau wie er, nur halt auf einer anderen, nämlich wesentlich illegaleren Ebene.
Ja.
Das war für mich so ein Punch, so ein Aufwecken. Ey, wir reden hier nicht nur die ganze Zeit über einen Mann, sondern hinter jedem Mann steckt auch noch oder steckt im besten Fall auch noch eine starke Frau und beachtet die auch mal. Also für mich ist da diese Szene ein Statement gegenüber der Wichtigkeit von Jessica Chastains Figur.
Ja, sehe ich ein. Einziger sozusagen nochmal hier so eingeworfen, so als bisschen selbstgetrickt, weil wie gesagt, eigentlich bin ich ja bei dir. Also irgendwie will ich mir Abel schönreden, aber ach komm, der ist so eigentlich ganz brav und vor allem halt wirklich im Genre-Vergleich oder auch im Vergleich innerhalb des Umfelds, in dem man sich in dem Film begibt, gibt es ja wirklich Leute, die deutlich mehr über die Stränge schlagen, aber dessen ungeachtet mal kurz das Niveau massiv angehoben und mal kurz Immanuel Kant in den Raum geworfen. Zu ihm gehört ja auch so ein bisschen so die philosophische Theorie, dass man ja seine moralischen Entscheidungen nicht treffen soll, abhängig davon, was man denkt, was am Ende bei rauskommt, sondern aus dem Prinzip, was richtig ist. Und Abel fragt sich ja schon oft so, naja, wenn ich das jetzt mache, könnte ich erwischt werden. Das will ich nicht. Und wenn ich mich jetzt brav benehme, dann stehe ich gut da und dann sind Leute mir wohlwollend gegenüber. Er sagt ja nicht, er behauptet oft, er macht das, was er macht, weil er es ehrlich machen will. Aber ich finde, da ist schon viel Spielraum, wo so unausgesprochen dasteht, ich mache das, was richtig ist, weil ich es richtig machen muss. Denn man darf ja nicht wirklich einfach mal so auch kurz das ethische Element nicht rauslassen. Also der ist ein Ölgeschäftsmann mit dem Nachnamen Morales und der Spanisch spricht und das im Jahr 1981 und alle anderen sind halt weiße Immigranten, so italienischstämmig, irischstämmig und sowas alles. Und es ist schon Zufall, dass er auch am Anfang, es gibt andere Ölfirmen, wo wir ja durch die Gespräche rauskommen, die schon viel tiefer im kriminellen Milieu stecken. Und der Staatsanwalt macht nichts, aber der schnuppert halt die ganze Zeit am Hintern des spanischstämmigen Typen ab herum. Und das ich glaube, da ist wirklich so diese ganze Zeit so, okay, ich als Morales muss noch moralischer sein als die Weißen, um auch nur ansatzweise in deren Größe zu kommen. Und ich habe quasi gerade in meinem Monolog gerade zwei Haken geschlagen. Auf der einen Seite ihn verurteilt für sein Denken, ich mache das Richtige, weil ich nicht erwischt werden will. Und andererseits habe ich ihn gerade verteidigt, so nach dem Motto, na gut, es ist ja auch unfair, dass quasi seine Gegner mit gezinkten Karten spielen. Wenn er dann auch noch anfängt, sich mal ein Ass ins Ärmel zu schieben, hat er sich dann doch verdient.
Er ist beholfener als Jude Law, der ja also in The Nest, der ja irgendwann seine Selbstbeherrschung auch verliert und nicht eine solche Disziplin, wie ich es bei Oscar Isaacs Figur am besten bezeichnen würde, an den Tag legt, weil, und da könnte man ja diesen Einwanderer-Aspekt auch mit reinnehmen, weil Jude Law ja schon allein von der ganzen Art und Weise, wie er aussieht, wie er sich gibt, von vornherein schon in diese höhere Gesellschaft passt, wohingegen Oscar Isaac, ja, also wenn man ihn in dieser Zeit auf den ersten Blick sieht, in seiner Branche, würde man ja am ehesten denken, das ist auch so ein LKW-Fahrer. Und das ist nicht der, der alles anführt quasi. Mhm. Deshalb muss er ja zwangsläufig disziplinierter und wesentlich vorsichtiger sein, um sich in dieser, also sagen wir so, während Jude Law das Dasein in der Gesellschaft, in der er sich befindet, mehr oder weniger in die Wiege gelegt wurde, weil er diese Privilegien halt schon immer hatte, musste sich Abel das Ganze erarbeiten. Und allein da unterscheidet sich deren Status innerhalb ihres Lebens und innerhalb dieser Gesellschaft ja schon sehr stark.
Also hätte Abel das Aussehen von Rory, glaube ich, könnte er, ohne moralische Grenzen zu überschreiten, einen Riesenerfolg haben. Und gleichermaßen hätte Rory das Können von Abel, müsste er auch nicht in seiner Gier so blind werden, weil, was ja in einer Dinner-Szene in The Nest ja zu einer sehr interessanten Streitszene führt zwischen Gattin und Gatte, ist ja dieses, er prahlt halt, was er so, wie kultiviert er ist, weil er halt denkt, er muss halt bei den reichen Menschen auch noch mit seiner Kultiviertheit angeben und sie dann irgendwann so, du hast noch nie ein Theater von innen gesehen, hör auf zu lügen. Ne? Mhm. Und deswegen, er hat die Redegewandtheit, er hat das Aussehen, er hat die Herkunft, um eine große Nummer zu sein. Aber er ist halt doch irgendwo, ist Rory doch so ein bisschen Bauerntölpel.
Und das, was Carrie Coon in The Nest macht, würde sich Jessica Chastain ihrem Gatten gegenüber nie erlauben.
Nee, sie müsste es sich aber auch niemals erlauben, weil Abel Morales nicht so prahlt.
Genau.
Weil das ist eigentlich, die müssten Plätze tauschen, das wäre dann sehr faszinierend. Und ich glaube, das ist auch wieder eine Sache, die beide Filme ausmacht, ist halt dieses, da ist bei den Figuren, auf die wir uns fokussieren, so wenig Böswillen drin. Ja, Rory ist zu gierig. Aber bei ihm sehe ich halt nicht so eine Jordan Belfort Zähnefletschgier, sondern das ist halt ein Kerl, der quasi so ein bisschen was von Glücksspielsucht hat. So nach dem Motto, oh, ich habe ein Metier gefunden, ich glaube, da kann ich ganz reich werden. Und dann verzockt er sich.
Und er ist ja auch überzeugt, das kommt ja noch dazu, er ist ja auch überzeugt. Er denkt ja, er ist total gut in dem, was er macht. Und es ist ja jetzt nicht so, dass er jemand ist, der diese typischen Hochstapler. Also ich habe das Wort Hochstapler hier, glaube ich, in einer etwas falschen Wortbedeutung verwendet. Aber es ist nicht dieses typische, irgendjemand gibt sich als Arzt aus und kann das in Wirklichkeit gar nicht und ist Bei Rory ist es ja schon so, der weiß oder der kann das ja schon irgendwie, aber er ist halt längst nicht so gut, wie er das glaubt. Aber er glaubt schon, dass er gut ist in dem, was er macht.
Ja.
Also in seiner Wahrnehmung verkauft er sich gar nicht größer.
Ja, und ich glaube, was halt einfach auch wieder dazu beiträgt, ich würde mal wirklich sagen, dass Carrie Coons Figur, das Allison, ich glaube, ich habe sie vorhin einmal Edison genannt. Allison hat, die ist ja ganz klar unsere Sympathieträgerin und obwohl sie unsere Sympathieträgerin ist und sie zwischendurch so sauer auf Rory ist, ich glaube, dass wir beide da immer noch die Fähigkeit haben, ihn irgendwie so ein bisschen in Schutz zu nehmen. Ist nicht nur was Carrie Coon in den Interviews, die auf der Blu-ray drauf sind, erzählt, sondern auch Jude Law hat einfach so einen großen Charme. was sie mit ins Spiel bringt, sondern halt auf inhaltlicher Ebene, was Rory von einem Jordan Belfort aus Wolf of Wall Street unterscheidet, ist, Jordan Belfort hat auch Spaß daran, die in seinen Augen Idioten abzuzocken. So nach Motto, ist doch selber schuld, wenn er so wenig Geld hat und so blöd ist, in mich zu investieren. Dann nutze ich ihn halt aus. Und ich finde, bei Jude Law ist das eher so eine Goldgräberstimmung. Der realisiert nicht, dass das negative Schäden für die Familie hat und auch für die Wirtschaft. Er denkt, da ist Gold im Boden. Ja, dann grabe ich das doch aus. Und das macht ihn nicht komplett unschuldig, auf gar keinen Fall. Aber es ist ja immer noch ein Unterschied, ob jemand so aus Versehen was Falsches macht oder aus Absicht. Sozusagen halt der Unterschied zwischen einem tödlichen Unfall und einem Mord. Beides muss verurteilt werden. Aber das eine lässt sich anders rehabilitieren. Was heißt rehabilitieren? Das ist, glaube ich, ein sehr falsches Wort. Eine Person lässt sich anders resozialisieren als die andere. Und ich glaube, Rory lässt sich leichter resozialisieren als ein Jordan Belfort.
Genau. Damit haben wir die Gemeinsamkeiten und Unterschiede beider Filme jetzt, glaube ich, ganz gut herausgearbeitet. Vor allem aber haben die beiden Filme halt die große Gemeinsamkeit, dass sie perfekt dazu passen, jetzt im November am besten im Double Feature angeschaut zu werden. Vielleicht guckt man danach dann, keine Ahnung, Der Wichser 1 und 2, irgendwas komplett entgegengesetztes, um wieder auf den Damm zu kommen. Ob man jetzt Der Wichser gucken muss, weiß ich nicht. Das wäre jetzt ein Film, den
aber
ich...
Aber wieso nicht? Erst recht, wo jetzt die Chancen besser als... Seit Jahren stehen, dass Teil 3 kommt.
Da hast du natürlich recht.
Willst du den Leuten erklären, warum?
Weil es bekannt war, dass Oliver Kalkofe und Bastian Pastewka, die beiden Köpfe hinter Der Wichser 1 und 2, sich böse verkracht haben über viele Jahre und dann Der Wichser 3 Triple Wigs auf Eis gelegt wurde. Und nun wurde erstmals ein Foto von den beiden veröffentlicht, von Oliver Kalkofe selbst, wo Bastian Pastewka eine Laudatio bei einer Awardverleihung auf Oliver Kalkofe gehalten hat. Und das war so ein bisschen, oder wurde von den Fans, mich in mir inklusive, als Versöhnungsgeste gedeutet. Und das könnte ja nun bedeuten, dass sich beide wieder ihres Projekts annehmen, von denen sie ja selber auch große Fans waren. Das war ja wirklich ein absolutes Herzensprojekt. Ja. Und deshalb, wer weiß, vielleicht kommt der dritte Wichser
und noch allein
dazu.
Es war ja jetzt nicht einfach ein veröffentlichtes Foto, so nach dem Motto, oh, da ist ein Paparazzi-Foto, Pastewka und Kalkofe im selben Raum vereint. Wie steht's um Wichser? Sondern er hat es ja selbst geteilt und auch mit sehr warmen Worten. Und das ist ein paar Wochen, nachdem Kalkofe auch Pastewkas Auftritt bei Wer steht mir die Show gelobt hat. Und das wiederum ist ein paar Wochen oder Monate her, nachdem Bastian Pastewka ein paar Beiträge über die Wichser-Box geliked hat von Kalkofe. Also es riecht halt so, als wäre da eine Freundschaft wieder am Aufknospen. Das hat mich einfach auch sehr menschlich sehr glücklich gemacht, weil wenn eine Freundschaft eingeschlafen ist oder sogar wirklich komplett beendet wurde und jetzt wieder aufgegriffen wird, ist das einfach schön. Erst recht, da ich beide Persönlichkeiten sehr mag. Also wenn zwei sympathische Persönlichkeiten sich wieder annähern, ist das auch schön. Und ja, auch aus Fansicht im Sinne von, hey, wenn die beiden wieder zusammenarbeiten, kommt vielleicht ein gutes Projekt bei raus. Also das ist eins der Fotos des Jahres für mich.
Ja, stimmt. Und vor allem, was ich sehr schön finde, ist, dass in unserer Folgenauflistung bei Letterboxd jetzt auch noch Der Wichser auftaucht. Haben wir wieder sehr, sehr schön gemacht.
Nachdem du letztes Mal Sing so schön reingemogelt hast.
Ja, genau.
Ist mir Der Wichser wirklich lieber. Vor allem, wir haben jetzt, ich glaube, wir werden jetzt die Folge langsam dem Ende entgegenneigen, aber einfach, um quasi ein bisschen internes Housekeeping zu machen und vielleicht Feedback von euch rauszuholen, ob euch das Thema, das ich jetzt auf den Tisch bringe, auch interessieren würde. Denn wir haben jetzt, wir müssen noch zwei, drei Technikpannen rausschneiden, aber wir sind jetzt grob 80 Minuten dabei und wir haben das eigentliche Thema, weshalb wir Most Violent Year und The Nest ansprechen wollten, noch gar nicht angeschnitten.
Nämlich
dieses vor allem mehr auf A Most Violent Year ansetzbare Thema, dieses, wir können uns wirklich mit diesem Hadern von Abel Morales leider auch gut identifizieren, weil dieses, was in A Most Violent Year gezeigt wird, so dieses, man geht als Ölfirma pleite, wenn man nicht ab und zu die Waage so ein bisschen falsch eicht und sowas, oder halt dieses, hey, Darlehen bei Leuten holen, die man nicht mag. Sowas müssen wir zum Glück nicht machen. Aber es gibt ja auch in unserem Metier Dinge, so dieses typische SEO-Artikel nennt man das ja. Also quasi, wenn man Artikel schreiben muss zu Sachen, die viel gesucht werden, auch wenn die jetzt vom Gehalt dann vergleichsweise dünn sind oder halt clickbaity Überschriften. Das sind ja auch Sachen, wo wir immer wieder sagen so, eigentlich wollen wir ja nur Qualität liefern, aber ab und zu muss man halt auch für Quantität sorgen. Und das war ja eigentlich mal so ursprünglich unser Ansatz, so dieses, wie sehr können wir uns in Abel Morales innerem Hadern wiedererkennen. Ja, das haben wir jetzt so komplett außen vor gelassen. Müssen wir vielleicht ein andermal machen.
Du hast es eigentlich in wenigen Sekunden zusammengefasst. Von daher glaube ich gar nicht, dass es so viel hergibt.
Okay, ja gut, hätte ja sein können. Dann könnte man. Ich dachte, das gibt mehr her. Weil letzten Endes hätten wir es sonst nicht auf die Tagesordnung gesetzt. Eins. Aber hey, reagiert doch. Das ist doch richtig schön. Das ist jetzt zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich glaube, es ist gehaltvoll, weil mich würde wirklich interessieren, was ihr dazu sagt. Ob wir das mal aufgreifen wollen. Und andererseits hat es einen SEO-Effekt, weil wenn ihr uns antwortet, denken diese komischen Algorithmen besser über uns.
Das ist wahr.
Es war wirklich nicht so beabsichtigt, aber ja, ist halt so.
Okay. Wollen wir das Ganze dann abschließen mit oder ohne Hausaufgabe?
Wir haben nächstes Mal ja keine große Hausaufgabe. Wir haben ja letztes Mal schon gesagt, dass wir den Dezember mit Encanto öffnen.
Mhm.
Und den könnten wir natürlich so gesehen als Hausaufgabe aufgeben. Aber die Hausaufgabe geben wir ja normalerweise mit dem Hintergedanken, dass die Leute vielleicht auf einen Film erst gestoßen werden müssen. Und ich glaube, Encanto ist jetzt kein Film, für den man eine Hausaufgabe aufgeben muss, sondern ich denke, die Leute interessieren sich eh für Encanto.
Da hast du recht. Aber nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst, auch vielleicht, keine Ahnung, vielleicht findet ihr ja eine Vorpremiere oder eine, gibt ja auch gerade von Disney-Familienfilm gern mal sonntags Familienpremieren in großen Multiplexen. Ey, vielleicht findet ihr irgendwo eine, wäre ja ganz
vor
cool.
Vor allem, ich glaube, du bist die ganze Episode über terminlich falsch gewickelt, weil der Aufnahmezeitpunkt ist ja eine Woche vor Veröffentlichung. Encanto läuft also schon. Ihr braucht, wenn ihr das hier hört, keine Vorpremiere mehr.
Stimmt. Aber vielleicht habt ihr ja trotzdem eine besucht. Und
ja, schreibt
wie die
uns,
war.
Wie die Stimmung da war.
Genau. Und ja, wenn ihr dann Encanto gehört habt, wenn ihr Encanto gesehen habt, dann kommt ihr zu uns und hört euch an, was wir über Encanto zu sagen haben. So.
Mit einigen namhaften Stimmen.
Absolut. Da kommen wir dann aber nächste Woche zu. Und wir haben auch ein paar im Podcast.
Ja.
Das können wir schon mal vorwegnehmen. Apropos vorwegnehmen, macht keinen Sinn, diese Überleitung. Vielen Dank, dass du da warst, dass wir diesen sehr schönen Podcast mal wieder gemacht haben.
Hat mich sehr gefreut.
Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche.
Bis dahin.
Tschüss.
Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Carpet. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmfanaten Köpfe von Antje Wessels und Sydney Schering. Filmgedacht kann Film gelauscht werden. Und zwar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.